Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Stefan Heinlein für Sie im Studio. Willkommen zu dieser Sendung. Zwei außenpolitische Brandherde zu Beginn dieser Woche. Belarus, dort gehen die Menschen nach den Wahlen weiter auf die Straße. Und Libanon, hier haben die Proteste bereits Wirkung gezeigt. Die Regierung ist am Abend zurückgetreten. Zu beiden Themen ausführliche Berichte im Verlauf dieser Sendung. Beginnen wollen wir jedoch mit einem kleinen parteipolitischen Paukenschlag der Sozialdemokraten. Heute am Vormittag kamen die ersten Twitter-Meldungen aus den oberen Etagen des Willy-Brandt-Hauses. Dann schließlich die offizielle Verkündigung. Vorstand und Präsidium der SPD haben sich auf Bundesfinanzminister Olaf Scholz als Kanzlerkandidat der Partei für die Bundestagswahl im kommenden Jahr verständigt. Keine echte Überraschung, allerdings zumindest der frühe Zeitpunkt der Nominierung sorgt für reichlich öffentliche Aufmerksamkeit. Aus Berlin dazu Frank Capellan.
Was muss diesem Mann durch den Kopf gehen? Olaf Scholz war für viele Sozialdemokraten der Inbegriff einer verhassten Großen Koalition. Als er das Rennen um den Parteivorsitz gegen Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans knapp verliert, scheint seine Karriere vor dem Ende. Nun steht das neue Führungsduo in einem alten Berliner Gasometer rechts und links neben dem Vizekanzler und lobt ihn über alle Maßen. Den Mann, der lange ihr schärfster Kontrahent war.
Nur wenn alle hinter dem Ziel, die Wahl zu gewinnen, und hinter dem Spitzenkandidaten oder Spitzenkandidatin stehen, nur dann kann man auch erfolgreich sein. Das glaube ich, ist so. Deshalb fühle ich mich jetzt auch richtig gut.
Seine Genugtuung kann Olaf Scholz kaum verbergen. Plötzlich versammelt sich die Partei hinter ihm. Einstimmig nominiert ihn das Präsidium am Morgen zum Kanzlerkandidaten. Es hatte Gespräche mit anderen gegeben. Fraktionschef Rolf Mützenich war als möglicher Aspirant gehandelt worden. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hätten manche Genossen gerne überzeugt, doch anzutreten. Alles vergeblich. Für Saskia Esken gibt es am Ende keine Alternative dazu, den Mann zu nominieren, dem sie in der Hitze der Vorsitzendenwahl sogar einmal abgesprochen hatte, ein standhafter Sozialdemokrat zu sein.
Wir wissen auch, dass diese Entscheidung für viele in der Partei, vielleicht auch außerhalb der Partei, eine ungewöhnliche Wendung darstellt. Und gerade diejenigen, die wir überraschen, die möchten wir um Vertrauen bitten in diesen gemeinsamen Weg.
Esken und Walter Borjans lesen wechselseitig vor, warum Scholz der Beste sei. Der Corona-Krisenmanager, der sich zum beliebtesten Sozialdemokraten der Großen Koalition gemausert habe, an ihm führe kein Weg vorbei. Scholz selbst verfällt sogleich in Wahlkampfmodus, redet frei und engagiert über seine Ambitionen. Zufrieden habe er in diesem Jahr feststellen können, dass seine SPD wieder an einem Strang ziehe und die Auseinandersetzung um die Nachfolge von Andrea Nahles keinerlei negative Folgen hinterlassen habe.
Das ist gelungen und deshalb ist unser ganz ehrgeiziges Ziel, die nächste Bundestagswahl erfolgreich zu bestreiten und die nächste Regierung zu führen.
Er spielt auf Sieg, nicht auf Platz. Ein kleiner Seitenhieb gegen die Parteivorsitzende, die gestern Abend erst im Sommerinterview mit dem ZDF erklärt hatte, um neue, sogenannte progressive Mehrheiten zu finden, könne sie sich auch vorstellen, als Juniorpartner mit den Grünen zu regieren. Jetzt steht sie neben Scholz und nickt, als der den Führungsanspruch seiner Partei betont und Co-Chef Walter Borjans versucht, den Eindruck zu vermitteln, als habe es niemals auch nur den allergeringsten Zweifel daran gegeben, dass Olaf Scholz Spitzenkandidat werden solle.
Nur weil es ja schöne Legenden gibt, die im Verlauf entstehen. Und wenn wir uns zusammengesetzt haben, haben wir manchmal ein bisschen darüber geschmunzelt. Also wir hatten weder Schaulaufen noch Castings und wir hatten auch keine Körbe, die wir entgegengenommen haben, sondern es ging darum, dass wir sehr schnell zu dem Ergebnis gekommen sind, dass in dieser Situation die Reputation von Olaf Scholz eine ganz wichtige Größe ist und dass sie vor allen Dingen völlig übereinstimmt mit dem, was wir gemeinsam inhaltlich vertreten.
Doch Olaf Scholz ist der letzte noch aktive Agendamann Gerhard Schröders. Als dessen Generalsekretär paukte er die umstrittenen Sozialstaatsreformen durch. Nun soll er seine geschundene Partei in ein linkes Bündnis führen. Schon mit der Ansage, wir lassen Hartz IV hinter uns, hatte der ehemalige Arbeitsminister arge Probleme. Und die Gefahr ist durchaus gegeben, dass ihm ein Programm übergestülpt werden könnte, das zu einem konservativen Sozialdemokraten nicht wirklich passen kann. Staatsmännisch verspricht der frisch gekürte Kanzlerkandidat allerdings, nun erst einmal die Große Koalition ordentlich zu Ende bringen zu wollen. Und am Ende überkommt den 62-Jährigen dann doch so etwas wie Demut vor der Aufgabe, die ihm da allen Unkenrufen zum Trotz doch übertragen wurde. Er habe ja schon einiges erlebt, meint Scholz, aber...
Für einen Politiker ist das schon ein ganz besonderer demokratischer Moment. Und nun machen wir gemeinsam was draus.
Soweit dieser Bericht von Frank Capellan. Es dauerte nicht lange nach Bekanntgabe der Personalie bis zu den ersten Reaktionen der politischen Konkurrenz. Die Begeisterung hielt sich naturgemäß in engen Grenzen. Auch die Union, der Regierungspartner in der Großen Koalition, hielt sich mit Applaus zurück. Zu den Berliner Reaktionen auf die Scholz-Nominierung Klaus Remme.
Ich habe richtig Bock auf Wahlkampf 2021, twitterte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil kurz nachdem der Vorschlag der Parteivorsitzenden bekannt wurde. Andere prominente Sozialdemokraten zeigten sich ähnlich begeistert.
Das ist eine super Entscheidung und ich freue mich darüber riesig. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Und ich kann nur sagen, das ist gut für Deutschland.
Franziska Giffey war das, die Familienministerin. Ihr Kabinettskollege Außenminister Heiko Maas kommentierte die Personalie Scholz während einer Pressekonferenz mit seiner südkoreanischen Amtskollegin.
Jetzt wird Deutschlands Krisenmanager Nummer 1 der Kanzlerkandidat der SPD. Keiner hat so sehr bewiesen wie Olaf Scholz, dass er in der Lage ist, dass ein Land, das in eine tiefe Krise geschlittert ist, während der Corona-Pandemie mit zupackendem Handeln auch aus dieser Krise wieder herausgeführt werden kann. Und deshalb ist es, glaube ich, die beste Wahl, die die SPD treffen kann.
Scholz habe bewiesen, dass er das Land in schwieriger Zeit führen könne, lobt SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich die Entscheidung. Die Bundestagsfraktion werde ihn mit aller Kraft und Überzeugung unterstützen. Es versteht sich wohl, dass die Begeisterung auf dem linken Flügel dieser Fraktion nicht ganz so groß ist. Sie könne die Entscheidung nicht nachvollziehen, sagt die Abgeordnete Hilde Mattheis in der Augsburger Allgemeinen und verwies auf inhaltliche Widersprüche zwischen linker Parteiführung und einem Kanzlerkandidaten der Mitte. Und Mattheis war nicht die Einzige, die heute das schlechte Abschneiden des Kandidaten Peer Steinbrück 2013 in Erinnerung rief. Friedrich Merz, der CDU-Parteichef werden möchte, sagt in der Rheinischen Post voraus, dass es Scholz so ergehen werde wie Steinbrück. CSU-Chef Markus Söder kritisierte vor allem den Zeitpunkt der frühen SPD-Entscheidung für Olaf Scholz.
Was ich generell schlecht finde daran über Zeitpunkt und Aussagen ist, dass wir jetzt bei jeder Entscheidung im Bundeskabinett Sorge haben, dass das allein unter Wahlkampfgesichtspunkten steht. Die Leute können jetzt nicht die nächsten anderthalb Jahre nur Plakate und Wahlkampfveranstaltungen sehen. Sie wollen Lösungen.
Darüber hinaus verstehe er Söder die Strategie der SPD nicht. Er ist nicht allein. Auch FDP-Chef Christian Lindner hat Fragen. Gestern Koalitionsangebot an Linke und grünes Licht für Kanzler Habeck. Heute wird mit Olaf Scholz ein Kandidat aus dem rechten Spektrum benannt. So twitterte Lindner und weiter, Zitat, respektabel ist er, aber die Strategie erscheint noch rätselhaft. Linken-Chef Bernd Rixinger sagte, er vernehme inhaltlich positive Signale aus der SPD, wisse aber noch nicht, ob Scholz dazu passe. Zu Rot-Rot-Grün von Rixinger so viel.
Ich bin überzeugt, es wird auch davon abhängig sein, wie stark die Linke wird. Deswegen kämpfen wir natürlich für unsere eigenen Inhalte. Und es gibt auch praktisch vor Koalitionsverhandlungen keine Koalitionsverhandlungen im Wahlkampf, sondern jeder wirbt eben für seine politische Positionen und wir auch.
Und die Grünen? Gute Reise wünschte Robert Habeck in Richtung Scholz. Zugewandt, freundlich, erfahren, so Habeck über Scholz. Aber
all diese Spekulationen über Koalitionen und Personen, die sind nicht unsere und wir werden uns von denen auch fernhalten.
Ein ungeschicktes Täuschungsmanöver, so kommentierte AfD-Chef Jörg Meuthen den Vorschlag der SPD. Man schicke Olaf Scholz als trojanisches Pferd vor, um bürgerliche Wähler für eine dunkelrote Esken-Borjans-Kühnert-SPD einzusammeln.
Klaus Remme aus Berlin und in der Hauptstadt begrüße ich am Telefon den Politikwissenschaftler Oskar Niedermayer. Guten Abend, Herr Professor.
Ja, guten Abend.
Olaf Scholz als Kanzlerkandidat, war das heute ein kluger Schachzug der SPD-Führung?
Ja, es ist ja nichts anderes übrig geblieben, dass die beiden Parteivorsitzenden Scholz nicht gerade sehr ins Herz geschlossen haben, das ist ganz klar, aber man scheint sich in den letzten Wochen zusammengerauft zu haben und der Druck aus der Partei und von außen wurde ja immer größer und es blieb den beiden gar nichts anderes übrig, als dann ihr Vorschlagsrecht dazu zu gebrauchen, ihn vorzuschlagen.
Also es gab keine ernsthaften Alternativen für Olaf Scholz, verstehe ich Sie da
so
richtig?
Ist es. Es gab ein paar, die wären eine Alternative gewesen, wie zum Beispiel Herr Weil, aber die wollten nicht, das haben sie auch früh klar gemacht. Und viele andere gab es eben nicht. Und Scholz hat ja durchaus auch vor allen Dingen eben in den letzten Monaten durch die Corona-Krise an Statur noch gewonnen. Er ist sehr beliebt bei der Bevölkerung und deswegen führte natürlich an ihm kein Weg vorbei.
Sie haben gesagt, Esken und Walter Borjans haben Olaf Scholz nicht ins Herz geschlossen. Ich vermute, das gilt umgekehrt genauso. Wie gut wird denn die Zusammenarbeit in den kommenden Wochen und Monaten des Wahlkampfes zwischen den drei funktionieren?
Das ist eine ganz, ganz wesentliche Frage und man weiß ja durchaus aus der Vergangenheit, dass die SPD des Öfteren ihren eigenen Kandidaten während des Wahlkampfs dann demontiert hat. Deswegen ja auch der ganz große Appell an die Geschlossenheit, an die Einigkeit der Partei. Bisher hat man es jetzt halbwegs durchführen können. Auch der heutige Nachmittag war ja durch diesen Appell geprägt. Aber ob das natürlich trägt bis zur Zeit der Bundestagswahl, ist eine ganz, ganz große Frage. Denn es ist ganz klar, es gibt viele Leute in der SPD, die recht unglücklich sind mit Herrn Scholz, weil sie ihn ja, als es um den Parteivorsitz ging, sehr stark bekämpft haben.
Sie sagen es, er ist nicht beliebt. Olaf Scholz steht ja wie kaum ein anderer SPD-Politiker für die Große Koalition, also für das Bündnis mit der Union. Wie glaubhaft kann er denn werben für Rot-Rot-Grün? Das ist die neue Traumpartnerschaft der SPD-Doppelspitze.
Ja, das wird ein zweites schwieriges Problem, denn Scholz ist ja innerhalb der SPD ja durchaus auf der konservativeren Seite. Und das erste Problem für ihn ist jetzt, diese Doppelrolle zu meistern, gleichzeitig Finanzminister zu sein, der eigentlich neutral sein sollte in der Regierung und dann auch in die Kabinettsdisziplin eingebunden ist unter einer Kanzlerin Angela Merkel und gleichzeitig jemand zu sein, der eigentlich, um sich und die Partei zu profilieren, dagegen arbeiten müsste. Das ist das erste Problem. Und das zweite Problem ist natürlich, dass gerade der linke Flügel der Partei jetzt darauf sehr achten wird, dass wenn man schon einen Kandidaten Scholz hat, dass man dann zumindest ein relativ linkes Programm aufstellt. Und das ist das Problem, dass dann der Kandidat nicht zum Programm passt. Und das ist etwas, was es ja schon mal gab bei der SPD und der SPD deutlich geschadet hat.
Lassen wir die aktuellen Umfragewerte, Herr Professor Niedermayer, mal beiseite. Ist denn grundsätzlich Rot-Rot-Grün auf Bundesebene mit Olaf Scholz denkbar oder muss er, Sie sagen, er ist eher konservativ, dafür seine politische Seele verkaufen?
Er muss sich da sehr, sehr stark verbiegen, das glaube ich schon. Er könnte es als Dienst an der Partei vielleicht machen, aber ob es ihm die Wählerinnen und Wähler abnehmen, ist natürlich das zweite Problem. Seine bisherigen guten Werte müssen ja nicht so bleiben. Auch das haben wir in der Vergangenheit gesehen bei Steinmeier und bei Steinbrück. Die hatten auch anfangs sehr gute Werte und als sie dann zum Kanzlerkandidaten wurden, gingen die Beurteilung deutlich nach unten. Das kann auch passieren jetzt, gerade eben, weil die Bevölkerung doch nicht vergessen hat, dass Scholz eben von der Partei als Parteivorsitzender nicht gewollt wurde und dass ein Teil der Partei eben ganz woanders steht inhaltlich. Und das den Wählern deutlich zu machen, dass sich das alles geändert hat, das wird deutlich schwieriger.
Sie sagen es, die Werte, die Beliebtheitswerte für den Bundesfinanzminister sind aktuell sehr gut. Seine Partei dagegen, die liegt ja bei 14-15%. Also Bundeskanzler wird Olaf Scholz wohl eher nicht werden. Lässt er sich vor dem Hintergrund, was Sie sagen, jetzt im Dienste seiner Partei verheizen?
Also er will natürlich gewinnen, das hat er heute Nachmittag ja auch ganz deutlich gemacht, aber das Gewinnen wird extrem schwierig werden. Und ich denke schon, dass er jemand ist, der viel für die Partei tut und der dann auch sich in die Pflicht nehmen lässt, wenn es niemand anders machen kann oder will. Und ich glaube auch selbst, dass er sich ja durchaus für einen geeigneten Kanzler hält. So ist es ja nicht. Aber die Aufgabe ist extrem schwierig und das kommt ja nicht nur auf die SPD und ihre innerparteilichen Probleme an, sondern es kommt natürlich auch auf die beiden anderen an, ob sie überhaupt wollen und ob das überhaupt dann letztendlich inhaltlich möglich ist. Die Linkspartei hat ja bisher immer noch nicht geklärt, ob sie überhaupt in Gänze regierungswillig ist. Das soll ja erst jetzt dann im Herbst auf dem Parteitag eine große Entscheidung werden. Wie die ausgeht, weiß man noch gar nicht. Und auch die Grünen werden ja nicht mit fliegenden Fahnen der Linkskoalition eingehen, weil sie wissen, dass ein Teil vor allen Dingen der Wähler oder des Wählerpotenzials, was sie in den letzten 2 Jahren oder 1,5 Jahren hinzugewonnen haben, nicht gerade begeistert ist von der Linkskoalition.
Die SPD hat sich mit dem heutigen Tag ja als erste Bundestagspartei auf einen Kanzlerkandidaten festgelegt. Der Regierungspartner, die Union, die CDU, hat ja bisher weder einen Parteivorsitzenden noch einen Kanzlerkandidaten. Erhöht der heutige Tag, wenn wir auf die Koalition blicken, den Druck auf die Union, sich jetzt personalpolitisch ebenfalls zu entscheiden?
Ja, der Druck wird schon größer werden, aber ich denke, dass man von dem Fahrplan weder abweichen will noch kann, denn jetzt nochmal den Parteitag in irgendeiner Weise terminlich zu verändern, das wird ganz schwierig. Und der Parteivorsitzende muss ja von einem Parteitag gewählt werden. Wie es dann mit dem Kanzlerkandidaten ist, ist nochmal eine zweite Frage. Da wollen ja einige diese Entscheidung koppeln an die Entscheidung über den Parteivorsitzenden. Das würde Herrn Laschet natürlich sehr in die Hände spielen. Andere wollen das nicht. Und die Frage ist natürlich dann noch zusätzlich, was ist mit Herrn Söder? Bleibt er dabei, in Bayern zu bleiben oder lässt er sich drängen, Kanzlerkandidat zu werden? All das sind Dinge, wo die Union sehr stark mit sich selbst noch zu tun hat. Und da hat die SPD jetzt natürlich durchaus einen Vorteil, dass ich sagen kann, wir haben diese Probleme hinter uns. Und auch die Grünen haben das Problem ja noch vor sich, denn da gibt es ja auch 2 Leute, die Kanzlerkandidat werden könnten.
Der Berliner Politikwissenschaftler Oskar Niedermayer. Wir haben das Gespräch aus Termingründen heute Abend aufgezeichnet. Die libanesische Regierung ist zurückgetreten. Diese Meldung kam vor wenigen Stunden und ist keine Überraschung. Der Druck der Proteste war gewaltig. Bereits kurz nach der verheerenden Explosion in der Hauptstadt Beirut gingen dort die Menschen auf die Straße. Die Wut über jahrzehntelange Misswirtschaft und Korruption machte sich Luft. Das konstante Versagen der Politik und Parteien gilt als ein Hauptgrund der Katastrophe. Jetzt also der Rücktritt des gesamten Kabinetts. Carsten Kühntop berichtet.
Es war eine kurze Ansprache, in der der libanesische Ministerpräsident Hassan Diab ausschließlich über die Geißel der Korruption sprach. Das verheerende Explosionsunglück am vergangenen Dienstag sei eine direkte Folge der chronischen Korruption in der Politik, der Verwaltung und der Regierung gewesen, so Diab. Ich hatte schon früher gesagt, dass das System der Korruption in allen Bereichen der Regierung verwurzelt ist. Aber ich habe herausgefunden, dass es größer als die Regierung ist und dass die Regierung von ihm gefesselt wurde und sich ihm nicht in den Weg stellen oder es beseitigen kann. Diabs Regierung war erst seit Januar im Amt. In seiner TV-Ansprache bemühte sich der Ministerpräsident nun, sich auf die Seite der Libanesen zu stellen, die eine grundlegende Änderung der Verhältnisse wollen. Er sagte, die Regierung habe sich nach Kräften bemüht, einen Fahrplan zur Rettung des Landes aufzustellen. Wir haben die libanesische Forderung nach einem Wandel getragen, aber es gibt eine sehr dicke Mauer zwischen uns und der Veränderung. Beschützt von einer Klasse, die mit all ihren schmutzigen Mitteln versucht, ihre Vorteile, ihren Status und ihre Fähigkeit, das Land zu kontrollieren, zu behalten. Fortan werde er an der Seite des Volkes den Kampf für Veränderungen kämpfen, so Diab. Eigentlich hatte der Ministerpräsident dem Kabinett vorgezogene Neuwahlen vorschlagen wollen, als Weg aus der tiefgreifenden Krise heraus. Doch über das Wochenende war der Druck auf ihn gestiegen. Zuerst hatte die Informationsministerin ihren Rücktritt erklärt, dann folgte der Umweltminister und am Montag gab schließlich die Justizministerin auf. Auch von anderen Ministern hieß es, sie wollten ebenfalls abtreten. Damit war klar, dass diese Regierung am Ende war. Gemäß der Verfassung bleibt das Kabinett Diab jetzt so lange übergangsweise im Amt, bis eine neue Regierung gebildet ist. dass Diabs Abgang diejenigen zufriedenstellen wird, die nur noch tiefe Verachtung für die politische Klasse empfinden, ist fraglich. So sagte diese Passantin in Beirut: Je mehr von ihnen abtreten, umso besser. Denn Lehre ist besser, als jemanden an der Macht zu haben, der nichts tut. Und auch dieser Mann zuckte lediglich mit den Schultern. Der Rücktritt von Hassan Diab macht die Situation weder besser noch schlechter. Diab ist nur ein Dominostein in den Händen der Mächtigen. Bereits am späten Nachmittag und nachdem der Rücktritt der Regierung angekündigt worden war, war es im Zentrum von Beirut erneut zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften gekommen. Wie an den beiden vorherigen Tagen versuchten Protestierende erneut, zum Parlamentsgebäude vorzudringen. Die Sicherheitskräfte setzten Tränengas ein, um die Menschen zu vertreiben.
Carsten Kühntop und nun weitere Berichte vom Tag in aller Kürze. Die Gesundheitsminister der Länder haben sich geschlossen gegen eine Rückkehr von Fußballfans in die Bundesliga-Stadien ausgesprochen. Volker Findhammer.
Eine Rückkehr der Fans in die Stadien habe derzeit keine Priorität, heißt es heute aus der Runde der Gesundheitsminister, die sich als erste in länderübergreifender Runde mit der Frage beschäftigt haben. Zwar wurde das Konzept der deutschen Fußballliga grundsätzlich als gut angesehen, aber aus Sicht der großen Mehrheit der Ressortchefs wäre eine Umsetzung aktuell das falsche Signal. Zuschauer in den Stadien seien zunächst nicht vor dem 31. Oktober wieder vorstellbar, heißt es. Solange sind bislang auch andere Großveranstaltungen in Deutschland untersagt. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte am Mittag erklärt:
In der letzten Augustwoche werde ich in Abstimmung mit dem Bund versuchen, eine Ministerpräsidentenkonferenz zu machen zum Thema Bundesliga. Ich kann mir vielleicht im Lauf der Saison, aber zum Bundesliga-Start kann ich mir volle Stadien nicht vorstellen.
Dagegen hatte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer am Mittag in der ARD erklärt, dass man der DFL jetzt die Chance geben sollte, diese Sache zu erproben. Und auch Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher zeigt sich offen dafür.
Der Konflikt zwischen der Türkei und Griechenland über Bodenschätze im östlichen Mittelmeer verschärft sich erneut. Karin Sens.
Oruç Reis heißt das türkische Forschungsschiff, das den Streit zwischen beiden Ländern wieder anheizt. Energieminister Dönmez twitterte, es habe seine Zielposition erreicht. Wo die Oruç Reis liegt, schrieb er nicht. Das Schiff ist seit gestern Nachmittag nicht mehr zu orten. Allerdings hatte Ankara schon vorher erklärt, dass es ab heute bis 23. August ein Gebiet zwischen den griechischen Inseln Kreta und Kastellorizo auf Bodenschätze untersuchen soll. Athen sprach von einer neuen, ernsten Eskalation. Man werde die Souveränität des Landes verteidigen. Medien berichten, dass seit Tagen Kriegsschiffe beider Seiten in der Region unterwegs sind. Berlin verurteilte die türkische Erkundungsaktion. Aus dem griechischen Außenministerium hieß es, man begrüße das, vor allem weil Deutschland aufgrund seiner EU-Ratspräsidentschaft mehr Gewicht habe. Ende Juli hatte Kanzlerin Merkel zwischen beiden Ländern vermittelt. Jetzt sah sich Ankara allerdings durch ein neues Abkommen zwischen Griechenland und Ägypten über ein Gebiet im östlichen Mittelmeer provoziert.
Empörung in Italien. Mehrere Parlamentsabgeordnete haben sich offenkundig Corona-Hilfsgelder erschlichen. Julio Segador.
Die italienischen Medien haben ihnen bereits einen Namen verpasst. Die Listigen von Montecitorio, benannt nach dem Sitz der italienischen Abgeordnetenkammer. Es handelt sich dabei um 5 Abgeordnete, die sich wohl schon vor Wochen Corona-Hilfsgelder erschlichen haben. Boni von rund 600 Euro, abgerechnet über die Umsatzsteuer, die eigentlich für darbende Unternehmer und Selbstständige gedacht waren. Das Problem: Nationale Abgeordnete in Italien verdienen im Monat wohl deutlich über 10.000 Euro. Von darbend kann da kaum die Rede sein. Medienberichten zufolge sollen 3 der 5 Parlamentarier der rechtsgerichteten Lega angehören. Einer oder eine ist Mitglied bei Italia Viva. Dazu kommt noch ein Abgeordneter der 5-Sterne-Bewegung Cinque Stelle. Die ist immerhin Mitglied der Regierungskoalition. Wer die 5 Abgeordneten sind, ist nicht bekannt. Sie schützt noch das Steuergeheimnis. Doch der Aufschrei ist groß. Parteiübergreifend fordern Politiker, dass sich die schwarzen Schafe outen sollten. Außenminister Luigi Di Maio schreibt per Facebook wutentbrannt: Die 5 Listigen hätten die italienische Flagge und all jene beleidigt, die es im Zuge der Krise nicht geschafft hätten. Di Maio wörtlich: Entschuldigen Sie sich, geben sie das Geld zurück und treten sie ab. Das Problem scheint aber doch größer zu sein. Die Zeitung La Repubblica schreibt, dass wohl auch Bürgermeister, Stadträte und Regionalpolitiker die Boni kassiert hätten, landesweit angeblich bis zu 2000 Politiker.
In Hongkong ist der bekannte Medienmogul Jimmy Lai und andere Aktivisten der Demokratiebewegung festgenommen worden. Axel Dorloff.
Jimmy Lai würden geheime Absprachen und Verschwörungen mit ausländischen Mächten vorgeworfen. Das schrieb Mark Simon, ein Mitarbeiter des Medienunternehmers, auf Twitter. Dies ist nach dem Nationalen Sicherheitsgesetz, das die politische Führung in Peking Ende Juni vor Hongkong in Kraft gesetzt hatte, strafbar. Der 71-jährige Jimmy Lai gilt als einer der bekanntesten Aktivisten in Hongkong für Bürgerrechte, Freiheit und Demokratie. Er ist außerdem ein einflussreicher Medientycoon. 1995 gründete Lai die Tageszeitung Apple Daily, bis heute das wichtigste Sprachrohr des pro-demokratischen Lagers in Hongkong. Er werde weiterkämpfen bis zum Schluss, sagte Jimmy Lai noch Anfang Juni im Gespräch mit der ARD, egal was Chinas Führung mit ihm vorhabe. Das von der Staats- und Parteiführung in Peking auf den Weg gebrachte Sicherheitsgesetz bezeichnete er dabei als schockierend. Das Gesetz werde Hongkong zerstören. Das nationale Sicherheitsgesetz richtet sich gegen Aktivitäten, die als Gefahr für die nationale Sicherheit betrachtet werden. Dazu gehören laut Gesetzestext terroristische Aktivitäten, Einmischung von außen, das Land spalten oder die Staatsgewalt untergraben. Das Gesetz gilt als der bislang schwerste Eingriff Chinas in die Autonomie- und Freiheitsrechte der früheren britischen Kronkolonie Hongkong. Kritiker führen an, dass damit jegliches kritisches Verhalten quasi kriminalisiert wird. Hongkong war 1997 bei seiner Übergabe an China für 50 Jahre Sonderrechte gewährt worden, unter anderem Meinungs- und Versammlungsfreiheit.
Nach dem tödlichen Angriff auf 8 Menschen im westafrikanischen Niger haben französische Antiterrorermittler eine Untersuchung begonnen. Dunja Sadaki.
Unter den 8 bei einem Angriff im westafrikanischen Niger getöteten Menschen sind auch 6 Franzosen. Das hat nun auch der französische Präsident Macron bestätigt. Sie waren am Sonntag mit einem einheimischen Reiseführer und Fahrer in einem beliebten Touristengebiet für Tierbeobachtungen unterwegs gewesen. Dort wurden sie von bewaffneten Angreifern attackiert. Es handelt sich um den ersten derartigen Angriff auf westliche Besucher in der Region. Die Identität der Angreifer ist bislang noch unbekannt. Zunächst hieß es, bei den getöteten Franzosen handle es sich um Touristen. Ein Anwalt der Nichtregierungsorganisation ACTED hat nun aber bestätigt, dass es sich um Mitarbeiter der Organisation handelt. Der Überfall ereignete sich in der Nähe der Stadt Kourou, wo die letzten Herden der westafrikanischen Giraffe leben, etwa eine Autostunde von der Hauptstadt Niamey entfernt. Sowohl der französische Präsident Macron als auch der nigrische Präsident Issoufou sprachen den Familien der Getöteten ihr Beileid aus und verurteilten den Angriff als feige. Beide kündigten Aufklärungen an.
Und nun, wie immer an dieser Stelle, der Blick auf den heutigen Börsentag. Aus Frankfurt, Dorothee Holz.
2 Finanzwerte fielen zum Wochenstart besonders auf, die Deutsche Bank und Wirecard. Wirecard war mit einem Minus von 4,5% Tagesverlierer. Für Wirecard sind die Tage in der ersten Börsenliga gezählt. Noch diese Woche, wahrscheinlich am Freitag, wird die Deutsche Börse das Ergebnis einer Befragung bekannt geben. Dabei ging es um Änderungen der Regeln für den Verbleib im DAX. Noch im August droht dem Pleitekonzern dann der Rauswurf. Etwa einen Monat früher, als es die alten Regeln der Deutschen Börse vorgesehen hatten. Für Anleger auf jeden Fall Grund, die Aktie des Skandalunternehmens zu verkaufen. Die Deutsche Bank wiederum profitierte von der Hoffnung auf eine stärkere Wirtschaftserholung. Die US-Bank Goldman Sachs hofft schon Ende des Jahres auf einen Impfstoff, was der US-Wirtschaft und damit auch der Weltwirtschaft helfen würde. Banken müssen hohe Kreditausfälle fürchten. Je härter und länger der Einbruch dauert, desto höher die Gefahr, dass Unternehmen pleite gehen, Kredite also nicht zurückgezahlt werden. Insgesamt rührte sich der DAX kaum von der Stelle, schloss ein paar Punkte höher bei 12.687. Die Porsche Holding setzt auch auf bessere Zeiten, will im Gesamtjahr schwarze Zahlen schreiben, nachdem im ersten Halbjahr ein Verlust von knapp 330 Millionen Euro in den Büchern stand, verursacht vom Milliardenverlust des VW-Konzerns. Die Dachgesellschaft ist vor allem vom VW-Geschäft abhängig, aber VW rechnet im Gesamtjahr nicht mit Verlusten.
Dorothee Holz. Auf dem Papier ist die Sache klar. Mit über 80% der Stimmen, so die offizielle Lesart, hat Präsident Alexander Lukaschenko die Wahl in Belarus gewonnen. Doch nicht nur die Opposition spricht von Wahlfälschung, Auch international gibt es erhebliche Zweifel am Verlauf der Abstimmung. Kritik von außen, die Alexander Lukaschenko nicht zu interessieren scheint. Im Lande selbst lässt der Diktator mit Gummigeschossen, Tränengas und Blendgranaten die Demonstranten von der Straße fegen. Tilko Gries in Moskau, wie ist die Situation jetzt in der Nacht? Es gibt Berichte über neue Proteste.
In der Tat, die Situation ist wieder sehr, sehr angespannt. Es gibt massive Proteste wieder in Minsk, auch in anderen Städten. Wobei es sehr, sehr schwierig ist, über andere Städte etwas zu sagen, weil die Internetverbindungen nach wie vor gestört und blockiert sind. Das, was uns erreicht, erreicht uns eben vor allem aus Minsk, aber dann eben über das klassische Telefon sozusagen. Es scheint die junge Generation zu sein, die heute auf der Straße ist, ein wenig weniger die anderen Generationen, die gestern auch noch dabei waren. Und es wird ein Toter gemeldet. Das wäre der erste Todesfall, bestätigt vom Innenministerium in Minsk. Der junge Mann soll einen Sprengsatz auf die Einsatzkräfte habe werfen wollen und dieser Sprengsatz sei dann in seinen eigenen Händen explodiert. So die Darstellung der Behörde. Ob das so stimmt, weiß man nicht ganz genau. Svetlana Tichanowskaja, die Oppositionskandidatin, nimmt an den Protesten nicht teil. Das bedeutet, dass die Opposition heute auf der Straße, wie gestern auch schon, keine Symbolfigur, keine Führungsfigur hat.
Hat die Opposition, die jetzt auf die Straße geht, die jungen Menschen, haben die Beweise für eine Wahlfälschung? Es gibt ja Berichte, dass die Oppositionskandidatin mit über 70% gewonnen hat. Kann das tatsächlich sein? Gibt es dafür Beweise?
Dafür gibt es keine konkreten Beweise. Es gibt Indizien, wie oft und fast immer in solchen Fällen. Es gibt eben die eigenen Nachwahlbefragungen. Es gibt auch einzelne Wahllokale, in denen offenbar anders gezählt wird. Das unterscheidet sich manchmal vom Nachbarwahllokal, ohne dass man dafür eine andere Erklärung finden kann, als dass dort ehrlicher gezählt worden ist. Es gibt zum Beispiel die Plattform Golos, wo Menschen, und zwar nicht nur einige, sondern 1,3 Millionen Wählerinnen und Wähler sich registriert haben und ihre eigene Stimme noch einmal zusätzlich doppelt sozusagen hinterlegt haben, um hinterher vergleichen zu können. Und diese Ergebnisse weichen eben massiv ab von dem, was die Zentrale Wahlkommission heute vorgelegt hat mit diesen 80%, die angeblich der Amtsinhaber Alexander Lukaschenko erreicht haben soll.
Es gibt Proteste im Lande, die gehen weiter. Sie haben es geschildert, es gibt Kritik aus dem Ausland. Wird es Alexander Lukaschenko dennoch schaffen, an der Macht zu bleiben? Wie schätzen Sie die Lage ein?
Im Augenblick denke ich, dass das so sein wird. Alexander Lukaschenko hat sich heute in einer betont lässigen Pose ablichten lassen, filmen lassen. Ein Statement hat er gegeben, da war er im Umland von Minsk. Er hat dem Ausland vorgeworfen, die Proteste zu steuern im Inland. Er hat das insbesondere Tschechien vorgeworfen, Polen, aber auch Kräften aus der Ukraine und Russland. Das hat er in der Vergangenheit auch schon getan und wie üblich bleibt er dann auch die Beweise schuldig. Also er versucht, die Kritik sozusagen aus dem Ausland umzuwenden zu seinen eigenen Zwecken, dass er eben derjenige sei, der Ordnung schaffe. Und das versuche er nun zu tun. Er hat die Sicherheitskräfte gelobt. Da gibt es überhaupt keine Kritik und keinerlei Zweifel. Es ist so, dass nach dieser oder auch an diesem zweiten Tag nach der Wahl keinerlei Risse zu erkennen sind in der Elite von Belarus, die darauf hindeuten, dass es zu einem Machtkampf kommen könnte. Und solange das so ist und solange wir wie heute Abend uns jetzt zur Stunde die Meldungen lesen aus Minsk, dass die Plätze und Straßen sukzessive wieder geräumt werden, sind die Machtverhältnisse klar, es sind die Machtverhältnisse der Stärke, der Staatsapparat ist der Stärkere zurzeit gegen die Demonstrantinnen und Demonstranten auf den Straßen, insbesondere in der belarussischen Hauptstadt.
Live aus Moskau, unser Korrespondent Tilko Gries. Seit über 10 Jahren gibt es in Brüssel das Projekt Östliche Partnerschaft. Das Ziel ist die schrittweise Heranführung osteuropäischer Staaten an die Europäische Union. Doch während Länder wie Armenien, Georgien oder die Ukraine das Interesse lebhaft erwidern, sucht Belarus mit Präsident Lukaschenko eher die Partnerschaft mit Russland. Entsprechend harsch heute die Reaktionen auf das Wahlergebnis aus Brüssel. Paul Vorreiter.
Die Europäische Union hatte die Führung in Minsk gemahnt, eine freie und faire Abstimmung zu ermöglichen. Davon würde die weitere Entwicklung zwischen den EU-Staaten und dem osteuropäischen Land abhängen, ließ der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell noch vor der Abstimmung mitteilen. Heute, am Tag nach der Wahl, macht sich deshalb Ernüchterung in Brüssel breit. Die Wahl belastet die sogenannte östliche Partnerschaft der EU, mit der die Mitgliedstaaten versuchen, Länder an der östlichen EU-Grenze wie Georgien, die Ukraine und eben auch Belarus wirtschaftlich und politisch näher an sich zu binden. Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte heute, es müsse sichergestellt werden, dass die Stimmen präzise gezählt und veröffentlicht werden. Aber nicht nur die mutmaßlichen Unstimmigkeiten um das Wahlergebnis, auch die Zusammenstöße infolge der Wahl bereiten Brüssel Sorgen. Wie zuvor schon Ratspräsident Charles Michel, verurteilte auch Erweiterungskommissar Oliver Vahey die Gewalt und erforderte zudem die sofortige Freilassung all jener, die vergangene Nacht festgenommen wurden. Der Außenbeauftragte Josep Borrell sagte, man werde die Entwicklungen sehr genau verfolgen, um dann zu beurteilen, wie eine Antwort und die Beziehung der EU zu Belarus auszugestalten sind. Eine mögliche Antwort, die formulierte bereits Bundesaußenminister Heiko Maas. Er sprach sich dafür aus, EU-Sanktionen gegen das osteuropäische Land wieder zu reaktivieren. Die waren im Frühjahr 2016 weitgehend aufgehoben worden, nachdem politische Gefangene freigelassen wurden und die Hoffnung bestand, Belarus würde erste Schritte hin zur Rechtsstaatlichkeit unternehmen. Ein bestehendes Waffenembargo blieb allerdings noch aufrecht. Die in der EU gesperrten Vermögen von Präsident Lukaschenka und knapp 170 seiner Gefolgsleute hingegen wurden entsperrt. Ob man zu diesem Zustand wieder zurück muss, im Europaparlament wird darüber nachgedacht. Die liberale Renew-Fraktion sprach sich für Sanktionen gegen weißrussische Beamte aus. Und der SPD-Europaabgeordnete Norbert Neuser hofft auf eine klare Antwort der EU.
Vor allem junge Menschen haben sich erstmals für einen demokratischen Wandel engagiert. Die EU darf die junge belarussische Generation jetzt nicht enttäuschen. Der politisch erwachende belarussische Widerstand, dem schulden wir ein viel stärkeres Engagement der EU mit Belarus.
Nach der Sommerpause wird sich das EU-Parlament mit der Lage in Belarus befassen und dazu in einem Bericht Stellung beziehen.
Paul Vorreiter. Familien mit kleinen Kindern waren in den zurückliegenden Wochen und Monaten der Pandemie gewaltig unter Druck. Nun nach dem Ende der Ferien in vielen Bundesländern ist die Sorge deshalb groß bei Müttern und Vätern vor einem erneuten Betreuungschaos. Sie werden deshalb den heutigen Auftritt der Familienministerin besonders aufmerksam verfolgt haben. Aus Berlin, Gudula Geuter.
Auch wenn die Länder es unterschiedlich halten, Anfang August markiert in etwa den Start des neuen Kita-Jahres. Nach Notbetreuung und eingeschränktem Regelbetrieb geht es nun um die Rückkehr in den Regelbetrieb unter Corona-Vorzeichen natürlich. Zuständig sind die Bundesländer.
Sie legen ja auch großen Wert darauf, hier lokal, regional spezifische Lösungen in den Ländern entsprechend zu finden.
Betont Bundesfamilienministerin Franziska Giffey. Die SPD-Politikerin tritt damit auch der Kritik an unterschiedlichen Regelungen entgegen.
Aber es geht darum, dass wir von Bundesseite natürlich trotzdem von nationaler Ebene sagen, was ist uns wichtig an dieser Stelle? Wo sind die Dinge, die wir für entscheidend erachten, für Leitlinien, für eine Öffnung?
Hygieneregeln sind unter diesen Empfehlungen, vom Lüften bis zum Verzicht auf Sommerfeste. Erwachsene sollen Vorbild sein, die Maske tragen, die den kleinen Kindern nicht zugemutet werden soll. Feste Gruppen, Regeln für die Nutzung von Hof und Gängen sollen gewährleisten, dass Infektionen nachverfolgt werden können. Denn, so die Ministerin,
wir haben ein großes Ziel, nämlich dass erneute flächendeckende Schließungen von Kitas und Kindertagespflege unbedingt verhindert werden sollen.
Über 1 Milliarde Euro aus dem 5. Investitionsprogramm soll in Betreuungsplätze, in Betreuerstellen fließen, aber auch in notwendige Umbauten und hygienebedingte Mehrausgaben. Ein Kita-Rat soll die verschiedenen Betroffenen und Bund und Länder vernetzen. Der Schulstart in Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg, der gleich mit der Schließung von 2 Schulen im Nordosten begann, setzt die Vorzeichen für die anderen Bundesländer. Vorsorglich wurde nun auch der Start für eine Schule in Husum um vorerst eine Woche verschoben. Der Regelbetrieb nach den Sommerferien, den die Kultusministerkonferenz als Linie vorgegeben hatte, wird nur mit Ausnahmen, mit ständig angepassten Regeln und unter Fragezeichen möglich sein.
Das war kein guter Zustand, dass über Monate Kinder keinen Unterricht hatten. Aber wenn man das macht, dann mit aller Vorsicht.
Sagt Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet am Morgen im ZDF. Und obwohl der CDU-Politiker dasselbe meint wie seine Kultusministerin von der FDP, klingt es bei Yvonne Gebauer im Deutschlandfunk anders.
Gleichwohl bleibt der Präsenzunterricht für die Schülerinnen und Schüler das Wichtigste und das Beste, was wir an Unterrichtsformen anbieten können.
Im bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland startet die Schule an diesem Mittwoch unter besonderen Vorzeichen, wie die Kultusministerin betont.
Wir hatten in der vergangenen Woche bzw. in der Woche zuvor knapp 1000 Infektionsfälle für ganz Deutschland und die Hälfte davon entfielen auf Nordrhein-Westfalen.
Deshalb gilt an weiterführenden Schulen eine Maskenpflicht und zwar anders als in anderen Bundesländern auch im Unterricht. Ohne Ausnahmen wird das derzeit schwierig, mahnte der Städtetag Nordrhein-Westfalen. Gebauer zeigt sich kompromissbereit.
Sie haben auch zu verstehen gegeben, dass natürlich in solchen Tagen wie jetzt bei der großen Hitze das Tragen einer Maske nicht durchgehend vollzogen werden muss.
Ein Bericht von Gudula Geuter. Und zum Schluss dieser Sendung gehen wir in die USA. Dort wird Anfang November ein neuer Präsident gewählt. Laut Umfragen steht es derzeit nicht gut für den Amtsinhaber. Donald Trump hat deutlich an Rückhalt verloren. Viele seiner früheren Anhänger verübeln ihm seinen chaotischen Kurs in der Corona-Krise. Nun will Donald Trump Tatkraft demonstrieren. Per Dekret verordnet er dem Land ein neues Corona-Hilfspaket. Aus Washington, Thilo Kössler.
Drei Tage nach dem Scheitern der Verhandlungen zwischen Republikanern und Demokraten über ein viertes Corona-Hilfspaket und zwei Tage nach dem Alleingang des Präsidenten, ein Hilfspaket per Präsidialerlass zu schnüren, herrscht völlige Ratlosigkeit auf den politischen Rängen in Washington. Niemand weiß, was die Einzelmaßnahmen des Präsidenten kosten werden, niemand weiß, was sie tatsächlich bewirken können. Aber immer sicherer scheint die Einschätzung zu sein, Trumps Alleingang bei der Vergabe von Billionen von Dollar ist mit der Verfassung nicht zu vereinbaren, denn das Budget Recht liegt im Kongress und nicht im Weißen Haus. Die Demokratin Nancy Pelosi sprach in den sonntäglichen Talkshows von einem geradezu absurden Verfassungsbruch.
My constitutional advisors tell me they're absurdly unconstitutional.
Die wichtigste Verfügung betrifft die Fortsetzung zusätzlicher Hilfen für Arbeitslose. Die Demokraten hatten weiterhin $600 pro Woche gefordert, die Republikaner wollten nicht mehr als $200 veranschlagen. Der Präsident ordnete jetzt an, $400 pro Woche auszuzahlen. Allerdings sollen davon $100, also 25% dieser Summe, von den Bundesstaaten übernommen werden. Sie hätten das Geld, sagte Trump.
States will be asked to cover 25% of the cost using existing funding. States have the money, it's sitting there.
Sie haben das Geld nicht, sagen viele Gouverneure oder ein bisschen höflicher. Ich weiß noch nicht, ob ich es habe, wie sich der republikanische Gouverneur von Ohio, Mike DeWine, ausdrückte.
The answer is, I don't know yet.
Somit hängt es an den Einzelstaaten, ob die Arbeitslosen tatsächlich weiter unterstützt werden. Noch vager ist die Anordnung zu prüfen, ob der Kündigungsschutz für Mieter fortgesetzt werden kann, der Ende Juli auslief. Experten warnten am Wochenende vor der möglicherweise größten Wohnungskrise in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Wie unausgereift die Pläne des Präsidenten sind, wird indes auch an der Verfügung sichtbar, die Abgaben zur Altersversorgung vorläufig einzufrieren. Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow wirkte ein bisschen unsicher, als er CNN erklärte, er habe den Präsidenten so verstanden, dass er diese Abgaben zur Sozialversicherung nach seiner Wiederwahl ganz einstellen wolle.
I think what he was saying is that the deferral of the payroll tax to the end of the year will be made permanent.
Somit erscheint Trumps Intervention mehr und mehr als der Versuch, sich in Wahlkampfzeiten als der entschlossene Krisenmanager in Szene zu setzen, nachdem die Parteien sich nicht auf einen Kompromiss verständigen konnten. Für die Schulen, die dringend staatliche Unterstützung brauchen, wenn sie die Gebäude und Klassenzimmer vor Schulbeginn einigermaßen Corona-tauglich machen wollen, hat der Präsident indes keinen Cent vorgesehen. Die Demokraten wollten für sie einen milliardenschweren Betrag locker machen. Kurz vor dem neuen Schuljahr herrscht völlige Konfusion in den Schuldistrikten. Allein in den letzten beiden Juliwochen haben sich 97.000 Schulkinder infiziert.
Aus Washington unser Korrespondent Thilo Kössler. Und nun wie immer an dieser Stelle der Blick in die Zeitungen von morgen. Die Presseschau zusammengestellt von Ingrid Dramm, Sprecherin Anja Kaplik.
Zwei Themen stehen im Mittelpunkt der Kommentare: die Nominierung von Olaf Scholz zum Kanzlerkandidaten der SPD und der Ausgang der Präsidentenwahl in Belarus. Zunächst ins Inland, das Westfalenblatt aus Bielefeld lobt. Mit ihrer Entscheidung hat sich die SPD gegenüber der CDU/CSU einen Startvorteil erarbeitet. Der nutzt allein nichts, doch Klarheit schadet gewiss auch nicht. Erst recht, da Olaf Scholz das Beste ist, was die SPD aktuell zu bieten hat. Die Parteispitze hat sich in bemerkenswerter Einigkeit zu einem Akt der Vernunft durchgerungen. Ob die SPD, anders als zuletzt bei Peer Steinbrück und Martin Schulz, nun dieser Entscheidung folgt und den Kandidaten geschlossen unterstützt, muss sich allerdings erst noch erweisen. Die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg ist der Ansicht, es gibt niemanden sonst, der auch nur den Hauch einer Chance hätte, die Partei halbwegs erfolgreich in den Bundestagswahlkampf 2021 zu führen. Aber Politik lebt eben auch von innerer Überzeugung. Der Wähler muss fühlen, dass eine Partei für etwas brennt. Bei Esken und Walter Borjans brennt nichts für Scholz. Da glimmt eine Lunte, die vermutlich schon bald wieder ausgetreten wird. Zum Beispiel im Zuge des ersten Streits um Rot-Rot-Grün oder ein Offenhalten von Koalitionsoptionen. Die Hannoversche Allgemeine Zeitung schreibt, Scholz' erstes Ziel muss es sein, die schlechten Umfragewerte der SPD zu steigern. Mindestens auf Schlagdistanz zu den Grünen müssen die Sozialdemokraten kommen, um die Vision eines SPD-Kanzlers aufrechtzuerhalten. Die Märkische Oder-Zeitung notiert, die SPD ist immer wieder für eine Überraschung gut, diesmal ist es aber nur eine kleine. Der Wiesbadener Kurier fragt sich, warum braucht eine Partei, die nach aktuellen Umfragen zwischen 14% und 16% der Stimmen gewinnen würde, überhaupt einen Kandidaten für das Kanzleramt? Selbst in der Kombination mit den Grünen und der Linken müsste die alte Dame SPD den forschen jungen Grünen den Vortritt lassen. Die Tageszeitung aus Berlin kommentiert die Präsidentenwahl in Belarus. Dreistigkeit siegt. Doch diese alte Weisheit könnte sich für den belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko als Anfang vom Ende seiner 26-jährigen Herrschaft erweisen. Angeblich soll er mit 80% der Stimmen die Wahl am Sonntag gewonnen haben. Das ist gelinde gesagt absurd und hat mit der Realität nicht das Geringste zu tun. Die Badische Zeitung aus Freiburg sieht schwarz. Echte Hilfe aus der EU oder dem geschwächten Westen ist insgesamt nicht in Sicht. Niemand in Berlin, Brüssel oder Washington wird sich wegen Belarus in einen Großkonflikt mit Russland stürzen.
Vielen Dank, Anja Kaplik. Und soweit unsere Presseschau am Ende dieser Sendung. Das Team dankt fürs Zuhören. Der neue Tag beginnt hier im Deutschlandfunk nach den Nachrichten um 0 Uhr, wie immer mit unserer Kultursendung Fazit. Mein Name ist Stefan Heinlein.